Kapitel 3 Wem es noch Schwierigkeiten bereiten sollte, einzusehen, dass eine allgemeine Menschenliebe nur das Postulat der Selbsttäuschung bleiben muss, so wie auch der Begriff der Menschheit, wenn er im quantitativen Sinne gebraucht wird, keine Wirklichkeit umfasst, solange er den Einzelmenschen übersehen wissen möchte, der allein die Einheit ist, aus der erst die Gesamtheit einer Erdenmenschheit ihr reales Dasein hat. Dem ist zu raten, das Buch der Liebe zu befragen, damit er unterscheiden lerne zwischen der durch ach so viele Bedingtheiten bestimmten Form der Liebe, die ohne Gegenstand des Liebens ganz unmöglich wäre, und jener höchsten Form der gleichen Lebensdarstellung, von der ich dort als von der Urfeuerkraft der Liebe spreche, die keines Gegenstandes bedarf, da sie nichts im Dasein sieht, das außer ihr Bestand haben könnte. Ich lebe wahrhaftig in dieser höchsten Form der Liebe ohne Gegenstand, und dennoch ist mein ganzes irdisches Dasein für jene erdbedingte Form, die stets eines Gegenstandes zur Entfachung bedarf, wie ein Probierstein, an dem zutage tritt, was in solcher Art Objekt meiner Liebe sein kann oder was von ihr ausgeschlossen bleiben muss. So sind meine Relationen zu irdischem, das Gegenstand der Liebe in dieser ihrer gegenständlich bedingten Form zu sein vermag, ob es sich nun um Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Landschaften als Ergebnissen geologischen und meteorologischen Zusammenwirkens handle oder um Formen, die menschlicher Arbeit, Gestaltungskraft und Kunst entstammen, denkbar verschiedener Art. Anders ist es freilich in meinem rein geistigen All-Ein-Sein. Alle Elenden dieser Erde trage ich in meinem Alleinsein im ewigen substanziellen Geiste in mir, ob sie darum wissen oder nicht. Ich helfe ihnen ihr Elend tragen, Tag und Nacht. Die meisten aus ihnen meinen, alle Hilfe habe sie verlassen, denn sie sind fühllos gegen alles, was sich nicht tasten lässt. Aber es gibt auch Gesammelte in sich selber, die sehr wohl fühlen, dass ihnen einer, den sie nicht sehen und nicht finden können, wahrhaftig tragen hilft. Die Mächtigen dieser Erde trage ich hier ebenso in mir, und sie ahnen es noch weniger. In einigen ist wahrhaftig der individuelle ewige Geistesfunke gegenwärtig, und sie fühlen ihn als ihr Gewissen. Andere hat er verlassen, weil er nicht mehr Wohnstatt in ihnen fand, und eine schaurige Leere ist daher in ihnen entstanden. So haben sie sich selbst ein künstliches Gewissen gemacht, das wie ein Uhrwerk täglich aufgezogen werden muss von ihnen und immer Ja sagt, wenn sie es befragen. Ich aber erleide mit ihnen die heimlichen Qualen, die sie dennoch in ihrer Leere fühlen, wo es wütet wie ein fressender Brand und jeder Augenblick, den nicht die Außenwelt verschlingt, sie gewahr werden lässt, dass sich da etwas vom Mark ihres Lebens nähert. Ich muß die einen wie die anderen irren oder recht tun sehen, und beides muß mir gleichen Wertes sein, denn ich bin keines Erdemenschen Richter. Und wenn ich auch mit aller Macht vermöchte, anderes zu erwirken, dürfte ich doch niemals die Impulse aufzuhalten trachten, die geschaffen wurden, ohne Geisteshilfe schon im Willen zu erbitten, ehe Auswirkung erlangte, was die Absicht aus sich selbst erstrebte. Doch gilt das in gleicher Weise auch dort, wo jene Form der Liebe, die des äußeren Gegenstandes bedarf, mir durch mein eigenes Entscheiden Relationen zu dem mir gemäßen in den Außenwelten schuf. Es ist hier wie dort aber immerhin noch möglich, selbst ohne ausdrücklichen Willensruf nach Hilfe, bedingungsweise doch geistig helfen zu dürfen. Niemals jedoch darf geistige Hilfe auch nur versucht werden gegen den Willen eines Menschen. Doch ist keinerlei Abhängigkeit von menschlichem Gegenwillen im Wege, wo es sich um Hilfsobjekte handelt, deren Dasein außerhalb der irdischen Erscheinungsform des Menschen steht. Das soll freilich nicht etwa heißen, dass dann dem Hilfswillen des im Urlicht Leuchtenden keinerlei Hinderung entgegenstünde. Die Möglichkeiten, geistige Hilfe zuzuleiten, sind vielmehr auch hier, wo kein erdemenschlicher Gegenwille in Betracht kommt, doch überaus viel bedingt umgrenzt. Es kann beispielsweise einer Landschaft meine tiefste Liebe gehören, und es mag mir oft genug gelungen sein, Gefahr ihres Gedeihens von ihr abwenden zu lassen. Trotzdem aber kann es sich ereignen, dass ich ganz außerstande bin, durch Zuleitung geistiger Hilfe sie vor einer Katastrophe zu bewahren, weil deren Veranlassungen bereits auf irdischem Gebiet zu suchen sind, dem substanziell geistigen Reich der Ursachen entwunden. Ebenso könnte mir persönlich Unwiederbringliches entzogen werden, obwohl wahrlich liebende Sorgfalt es umgab, und ich müsste ganz aus dem gleichen Grunde tatlos zusehen, ohne durch geistige Hilfe etwas an dem für mich selbst so verhängnisvollen Geschehen ändern zu können. Ich kann unmöglich alles schützen, was ich geschützt wissen möchte, sondern nur das, dessen Schicksal sich noch im geistigen Reiche der Ursachen mir erreichbar und zu besserem wandelbar erweist. Ein einziger Augenblick kann genügen, um ein Schicksal, das seit Jahrzehnten oder gar seit Jahrhunderten unentschieden geblieben war, für bestimmte Erdenzeit, sei sie kurz oder lang bemessen, oder für alle Ewigkeiten zu entscheiden. Es ist der Augenblick, in dem es sich den geistigen Bezirken, die ich unter der Bezeichnung das Reich der Ursachen verstanden wissen will, zu entwinden wusste, um in der äußeren Sinnenwelt seine Auswirkung zu erfahren. Unter vielem anderen ist mir aus dem ewigen substanziellen Geiste hier aufgetragen, als Erdenmensch in den Tagen meines Daseins all hier, das dieser Erde entstammende Leid zu entwerten. Das ist leichter gesagt als getan. Wenige nur wissen, wessen es bedarf, um auch nur die irdische Möglichkeit dazu schaffen zu können und alle Voraussetzungen zu erfüllen, die erst erfüllt sein müssen, wenn das hier geforderte geistige Werk als fortzeugender und bis in fernste Zeiten weiterwirkender Dauerimpuls gestaltet gelingen soll. Man spricht auf Erden noch immer von der läuternden Kraft des Leiderduldens. Aber das Leid dieser Erde ist an sich nicht Klärung, sondern Trübung, und seine quälende Gewalt ist nicht Kraft, sondern zerfrisst wie eine ätzende Säure alle wirkensträchtige Kraft, wenn sie sich nicht aus eigenem zu schützen weiß. Was der Erdemensch an Kraft besitzt in seinem Leibe, ist aber nur dann zu schützen, wenn die Gewalt alles erdentstammten Leides erkannt wird als fressende und Zerstörung verlangende, zeitlich befristete Lüge. So muss ich denn in meinem eigenen Verhalten gegenüber irdischer Leideserfahrung im Leid die Lüge sehen lehren. Anders könnte ich meinen geistgegebenen Auftrag niemals erfüllen. Die geistigen Relationen aber, die auch hier auf Erden zwischen allen sich hier im zeitlichen Dasein gewahrenden ewigen Menschenseelenkräften bestehen, lassen das, was ich in meinem Erdenleibe zur Auswirkung bringe, unzähligen Menschen nicht nur meiner irdischen Tage, sondern auch unbemessener kommender Zeiten erfühlbar werden, wozu durchaus nicht vonnöten ist, dass sie um den Ausgangspunkt der in ihnen empfindbar werdenden Wirkungen wissen. Auch dieses Geschehen kann nur erfolgen durch Aufnahme des hier im irdischen von mir geschaffenen Dauerimpulses in das geistige Reich der Ursachen, das ihn benötigt, sollen die Schicksale der Menschen auf Erden, für die er erwirkt wurde, so gestaltet werden können, dass nicht nur die geistigen Relationen der Seelenkräfte untereinander die Übertragung möglich machen, sondern auch das Übertragene zu neuer Auswirkung kommt. Der eigene Erdenkörper jedoch ist mir zur Schaffung dieses hier bezeichneten Dauerimpulses unbedingt notwendig, und ohne ihn hätte ich auch aus dem Reiche der Ursachen her die mir mitgegebene geistige Verpflichtung niemals erfüllen können, wie denn auch noch andere geistige Hilfeleistungen der Mitwirkung des Erdenkörpers bedarf, aus dem hier allein bestimmte Schwingungen erweckt werden können, die nötig sind, um Geistiges in irdisch Einwirkendes zu transponieren. Auch bei dem geistigen Vorgang der Übertragung eines wirklichen, nicht nur in Worten bestehenden Segens ist die Körperlichkeit des Segnenden überaus beteiligt. Alle diese Formen geistiger Hilfe, soweit es sich nicht um aus meinem Alleinssein zugeleitete Geisteshilfe handelt, sind ausschließlich durch jene Form der Liebe bestimmt, die unmöglich wäre, ohne den Gegenstand, dem sie sich darbringt. Sie umfasst alles, was ich in dieser Welt der Erdensinne wirklich zu lieben vermag, weil es mir gemäß ist und weil ich es lieben will oder weil es auch mir seine Liebe von sich aus übereignet. Fern von dieser mir aus meinen Relationen zum irdischen Daseinsbereich erwachsenen Liebe, die ihres Gegenstandes bedarf, lasse ich jedoch alles liegen, was ich irdisch ablehnen muss, als ein mir ungemäßes oder unwandelbar entgegengesetztes, und ich bin auch wahrhaftig in mir selbst davor gesichert, Gefühle des Erbarmens und des verzeihenden Verstehens schon der Liebe zuordnen zu wollen, gleich viel von welcher ihrer Äußerungsweisen die Rede sein mag. Seid sicher, geliebte Freunde, dass nichts außerhalb meiner erdbedingten geistigen Liebe bleibt, was irgendwie dazu geeignet und fähig ist, sie aufnehmen zu können. Aber erwartet auch nicht von mir, dass ich mich selbst zu täuschen suchen möge, als sei ich dort etwa schon in der Liebe, wo ich nur aus Erkenntnis erdenmenschlicher Unzulänglichkeit heraus zu verstehen und verstehend zu verzeihen weiß. Ich muss, ob ich will oder nicht, sehr präzise Trennungslinien für meine Liebe hier im Erdendasein beachten, getreu der Weisung, dass das Heilige nicht den Hunden vorgeworfen werden dürfe und Perlen nicht den Schweinen. Womit ja wahrhaftig kein Urteil über diese Tiere ausgesprochen, sondern vielmehr auf die unumgängliche Notwendigkeit hingewiesen wird, das Untaugliche nicht zum Empfänger dessen werden zu lassen, womit es nichts anzufangen weiß, so daß nur missbraucht würde, was die zum Empfang Berechtigten nicht hoch genug zu werten wissen. Hingegen erreicht die strahlende Urkraft der Liebe in ihrer höchsten himmlischen Form, die mir Daseinsbedingung auch in meinem irdischen Leben bleibt, mit ihrer freien strömenden Wärme alles, dem ich meine erdbedingte Liebe darbringen kann. Handelt es sich um Menschen, so wird die innere Sammlung des Einzelnen entscheidend dafür sein, ob er diese strahlend wärmende geistige Strömung auch in sein Gehirnbewusstsein aufzunehmen vermag, ja auch darüber, ob er sie überhaupt in sich empfindet. Selbstgefälligen aber die Bedingungen stellen, da sie nur etwas in sich geschehen wissen möchten, was sie nicht sind und was ich darum unmöglich in ihnen zu lieben vermöchte, kann auch meine sorgendste Liebe nicht fühlbar werden, während es sein kann, dass selbst in nicht bewusst empfindungsfähigen Dingen, die Gegenstand meiner Liebe wurden, dem aufmerksamen Beobachter von außen her schon die Auswirkung der Förderung wahrnehmbar wird, die ihnen der Zustrom meiner Liebe bringt. Ich bin kein Magier, der, wie allzu hemmungslose Gläubigkeit gar gerne wahrhaben möchte, die Gesetze dieser Erde missachten und aufheben könnte. Ich mühe mich nur, sie auch dort zu beachten, wo man um ihr Bestehen nur aus dem ewigen Geiste her wissen kann. Ich rühme mich aber hier nicht etwa besonderer Verdienste. Alles, was nach Verdienstlichkeit riecht, riecht faul. Wer sich im geistigen Verdienste aufhäufen zu können glaubt, steckt noch tief im Irdischen. Er weiß noch nicht, dass das einzige Verdienst, was im ewigen Geiste zu erlangen ist, nur erreicht wird durch Verzicht auf alle Anrechnung eigener Verdienste. Wer im Geiste Gottes bewusst ist, wurde das ohne alles eigene irdische Verdienst und ist in sich selbst davor gesichert, sein Tun für verdienstlich zu halten.